Hallo Philipp.
Hallo Antonia. Kannst du mich hören?
Kalalav, ich kann dich hören.
Ich verzehre mich nach dir, weil wir uns schon so lange nicht gehört haben.
Das ist jetzt etwas ganz Neues von dir zu hören, aber ja, schön, freut
Was?
Mich, dass du dich verzehrst, verzehrst nach mir. Finde ich gut, das ist gut.
Ja.
Nein, it's been too long und ich habe auch, wie immer, wir das ja oft schon besprochen haben, auch hinter dem Mikrofon sozusagen, dass man vielleicht dann doch mal überlegt, dass man das in einem kleinen Takt das Ganze macht. Die armen Hörerinnen und Hörer, die uns vermissen. Wir kriegen ja auch immer so liebe Nachrichten von euch und freuen uns dann und sind ganz gerührt, dass ihr uns vermisst. Und wir vermissen euch auch eigentlich, oder?
Deswegen machen wir das ja auch
genau.
so unregelmäßig, damit wir ab und an Nachrichten kriegen, aus denen hervorgeht, dass wir gemocht werden.
Ja, um die Spannung auch zu halten in der Beziehung.
Ja,
ja,
wenn es nach uns ginge, würden wir jeden Tag. Aber wir wollen ja, dass auch
ja,
irgendwie
genau.
Die Leute mal nach ein, zwei Monaten merken, hör mal, da war doch was, irgendwas fehlt
ja.
mir doch.
Ja, genau. Das, war
das ist der Grund.
Das ist ganz strategisch alles.
Nein, umso schöner, dass es jetzt klappt. Ich muss mal ganz kurz den Hund reinlassen.
Ja.
Ich erzähle auch gleich, warum er draußen war.
Ja.
Das ist nämlich hier brandaktuelle Geschichte.
Okay.
Ich bin in 10 Sekunden zurück.
Okay, dann mach das mal. Dann kann ich ja ein bisschen was erzählen. Ich war nämlich viel unterwegs.
Hey,
deshalb haben wir uns auch lange nicht gesprochen, weil ich viel unterwegs war in der Weltgeschichte, auch in Berlin. Und wir haben uns gar nicht gesehen. Das ist wirklich krass. Jetzt warte ich, dass Philipp wieder da ist.
Sorry.
Philipp,
ich hab grad
erzählt, dass
ja.
ich in Berlin war und wir uns nicht gesehen haben. Das war ja eigentlich irre.
Ja, dramatisch.
Dramatisch. Ja.
Das stimmt. Ah, ja. Aber ich bin ja auch nicht in Berlin.
Ja.
Ich bin ja auch nicht in Berlin.
Ja, ja. Näher in Berlin als ich auf
jeden
Fall.
Ich bin jetzt zwar ganz... Es ist ein bisschen peinlich, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert hat. Ich bin ja weggegangen, hab die Tür aufgemacht und hab dann so geschrien. Hört man bestimmt im Hintergrund.
Ich hab dich gehört.
Ja, schön. Es tut mir leid. Die Sache ist nämlich folgende. 5 Minuten, bevor wir hier loslegen wollten, ist der Hund ausgetickt, und zwar so richtig. Und dann habe ich die Haustür aufgemacht und da saß eine dicke, fette Katze unter meinem Meisenknödel.
Was?
Und ja. Und ich weiß auch, wo die hingehört. Das ist eine böse Vogeljägerin. Ich bin ja allen Katzen gegenüber so lange neutral mehr oder weniger eingestellt, beziehungsweise gebe ich allen irgendwie eine Chance. Wir wollen ja auch alle hier im Dorf gut zusammenleben, bis ich feststelle, dass es eine Vogeljägerin ist. Und es gibt ganz viele Katzen, die sind einfach nicht da, die sind auch nicht in unserem Garten. Aber diese Katze, die hat im letzten Jahr schon immer unter dem Futterhäuschen gesessen und jetzt sitzt sie auf meiner Terrasse.
Nee.
Unter dem Knödel.
Das geht nicht.
Und jetzt muss ich mir wirklich überlegen, was ich mache,
ja.
weil ich will auch nicht, also ich werde mit den, ich weiß ja, wo sie hingehört, ich werde mit den Personen sprechen, die wir sind auch jetzt, wir mögen uns eigentlich auch, wir kennen uns auch, das ging jetzt wirklich gerade gar nicht und ich habe die leider auch letzte Woche schon mit einem Spatz im Maul davonlaufen sehen, nicht aus meinem Garten, sondern vorne auf der Straße, aber nee, das kann ich nicht, dafür muss ich hier die Vögel nicht füttern,
ja.
dann muss ich auch keine Nistkästen aufhängen, dann können wir das alles hier auch lassen.
Aber so. Was kann man denn da, ich überlege gerade jetzt, eigentlich kann man doch da gar nichts machen, außer das Tier dann nicht mehr rauszulassen, oder? Weil die Katze wird ja nicht lernen, okay, da darf ich nicht hin.
Ja, und die wird auch weiterhin rausgelassen werden, das ist ja das Ding, ich möchte einfach nur, ich will auch nicht rumstänkern, ich möchte einfach nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das problematisch ist, wie ich finde. Also was es am Ende bringt, weiß ich nicht. Aber es sind eben nicht Haustiere wie Goldfische oder die einfach nur zu Hause sind, sondern die greifen massiv in unsere Ökosysteme ein.
Mhm.
Und das ist ein großes Problem. Und das finde ich, es ist ein Riesenthema, aber ich finde es, wenn man es eben hautnah erlebt und sieht, das bricht mir das Herz, weil es ist, man kann jetzt sagen, naja, so ein Spatz ist ja wurscht, aber ich mag, es ist schwieriger bei vielen Arten wie Nachtigall und Amsel und so weiter, die im Frühjahr vor allem am Boden, also halb am Boden brüten, wenn die Jungvögel ausfliegen und so weiter, das ist ein Problem. Mhm. Und die Katze ist natürlich nicht das Problem, am Ende ist es der Mensch.
Ja. So. Und vielleicht auch nochmal, und jetzt ja. vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören und selber Katzen haben, und das werden nicht wenige sein,
ja.
weil es wirklich auch immer noch so ist, dass ganz viele Katzenliebhaberinnen diese Problematik nicht ernst genug nehmen. Das soll keine Kritik sein, aber die noch nicht die Zahlen kennen und nicht wissen, wie problematisch und wie dramatisch das Ganze eigentlich ist. Und eine Sache, die ich immer wichtig finde zu sagen, ist, es handelt sich ja in diesem Fall nicht um ein Wildtier, was selber wie ein Fuchs zum Beispiel überleben muss und seine Jungen durchbringen muss und so, sondern diese Tiere werden gefüttert zu Hause und sehen die Jagd als Spaß und natürlich auch natürliches Verhalten sozusagen. Es ist dann wirklich so, dass für viele Populationen von Vögeln, wie du schon richtig sagst, im Frühling, also gerade die, die es schwer haben, die Katzen wirklich ein Riesenproblem sind. Und diese Katzen sind, wie gesagt, Hauskatzen. Das sind also Katzen, die gefüttert werden, die brauchen die Vögel nicht, die müssen die auch nicht umbringen. Aber das ist eben in deren Natur, in dem natürlichen Verhalten dieser Katzen mit drin. Und dann wird eben gejagt. Und da ist irgendwie so ein bisschen die Problematik, finde ich, die man nochmal ja. klar machen sollte.
Ja, genau. Und da sind auch die Seiten, sind ja, ja, wobei die sind gar nicht so verhärtet,
sind
weil,
sie gar
viele
nicht.
Weil viele VogelfreundInnen ja. sind ja auch TierliebhaberInnen.
Genau.
Und ich habe auch überhaupt nichts gegen, also ich bin eher ein Hundemensch, aber ich habe auch gar nichts so stark gegen Katzen. Deswegen ist mir da auch dran gelegen, dass man da vernünftig drüber redet. So, genau. Danke für deine Erklärung.
Nee, aber,
das war
aber,
nochmal wichtig, weil ich bin nämlich gerade aufgeregt.
Ja,
du musst das jetzt übernehmen.
Ich finde das auch super, weil in der Tat ist es wirklich so, dass in Deutschland die Fronten nicht so verhärtet sind. In England und in den USA zum Beispiel in vielen Bereichen sind die sehr verhärtet, weil da gibt es eben Areale und ich sag mal, Gegenden, wo bestimmte Vogelarten kommen, um zu brüten. Und das sind meistens auch Vogelarten, die einen geschützten Status haben und wo die Katzen wirklich ein großes, großes Problem sind. Das sind dann Naturareale etc. Und da sind die Fronten richtig verhärtet. Also da ist wirklich so, dass da wird geklagt, dass die Katzen eben eigentlich ganzjährig nicht mehr raus dürfen etc. Aber in Deutschland, und das ist eben auch so ein bisschen das Interessante, in Deutschland wird diese Thematik genauso wie Fensterschlag bei Vögeln nicht so ernst genommen. Und leider ist es in der Tat so, dass diese beiden Punkte mit die größten Gefahren für unsere Vogelwelt sind. Nämlich nach der Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, also der großen Problematik des Insektensterbens, kommt danach Fensterschlag und danach kommen Katzen. Und das ist
Und Verkehrsunfälle.
Ja, ja.
Und das ist bei größeren Vögeln. Ne, das ist auch ein Beispiel in der Reihe, weil der Mensch geht davon aus, naja, ich muss ja nur mal mit dem Auto von A nach B und wenn da ein Vogel vor, das wird so als normal hingenommen, dass das mal passiert. Und dasselbe eben mit den Fenstern und dasselbe eben mit den Katzen. Das gehört für mich in eine Reihe. Das sind so diese, der Mensch an sich, der aus Versehen mal einen Fasan im Kühlergrill hat, der wird sagen, upsi, ist ja noch nie passiert. Der einzelne Mensch, ne? Und wenn ab und an mal ein Vogel vor die Scheibe fliegt, bei jemandem vors Wohnzimmerfenster, dasselbe. Und wenn die Katze einmal im Jahr gesehen wird mit einem Spatz, dasselbe. Aber in der Summe passiert das ja viel häufiger. Und in der Summe ist das ja sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen kann in einer extrem fragilen, in einem extrem fragilen System, was die Vögel sind einem extrem großen Druck ausgesetzt, aus verschiedensten Gründen. Und dann kommt das noch dazu.
Ja, aber ich möchte ganz eine Sache sagen und die finde ich super wichtig. Es ist nämlich nicht der Tropfen und es ist auch nicht eine kleine Sache. Und das ist eben das, was jetzt auch neu mit Zahlen belegbar ist, inwieweit das einen Eingriff in unsere Vogelwelt hat. Also es ist eben nicht ein Zusatz, sondern es ist ein Problem. Es ist ein wirkliches Problem. Also gerade Fensterschlag, gerade Katzen, Verkehrsunfälle auch. Und da kommt dann auch die Insektenproblematik wieder rein. Weil warum sind denn diese Tiere an den Straßen? Warum kommen Störche an die Straße? Also da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Aber das liegt natürlich auch an der Insektenproblematik, weil sie auf den Feldern nichts finden. Und an den kleinen Streifen gibt es noch ein, zwei Blümchen und einen Käfer. Und dann fliegen sie dahin. Also, aber jetzt mal zu den Katzen zurück, weil das ist ja jetzt gerade das Thema, möchte ich sagen, es gibt neue Zahlen, gerade, ich glaube, vor einem Monat oder anderthalb veröffentlicht, die werde ich auch mal raussuchen, ohne jetzt böse Fronten aufzumachen, weil ich bin ein absoluter Tierliebhaber, ob es Hunde, Katzen, egal welche Tiere, und wie du schon richtig sagst, es ist ja nicht der Fehler der Katze. Also das vorweg möchte ich sagen, dass diese Zahlen richtig, richtig erschreckend sind. Es ist wirklich ein Problem. Und für den Spatz, der jetzt mit 150 anderen Spatzen in deinem Gebüsch sitzt, ist das vielleicht dann eine Sache. Aber wenn das dann ein junger Pirol ist, der gerade eingeflogen ist und zum ersten Mal rumfliegt und dann kommt eine Katze, die erfahren ist, dann ist das richtig scheiße.
Und das meinte ich eben mit dem Fass zum Überlaufen, weil die Katze macht keinen Unterschied, aber es gibt Arten, die sind durch andere Faktoren sowieso schon gestresst, also durch zu wenig Brutplatzangebot, durch einen großen Durchzug, also durch die Zugrouten, durch eine gewisse Insektenart, die sie eigentlich fressen, die nicht mehr da ist. So, das meine ich, die ist eh schon gestresst und wenn dann die Katze kommt, dann ist das das Ende. Und wenn bei meinem Spatz hier die Katze kommt, dann wird das erstmal nicht das Ende sein, weil die Spatzen hier sich ganz gut bei mir vermehren aus unterschiedlichen Gründen. So, aber das wollte ich damit, glaube ich, nur sagen. In einer heilen Welt, in der es kein Gift in der Landwirtschaft gäbe und keine Wilderei auf dem Vogelzug und all diese tausend Dinge, da würde die Katze vielleicht auch nicht ganz so viel auslösen, wie sie es eben jetzt auslöst. Das ist eben alles ein Gefüge, was super fragil ist. Und da muss man darauf gucken, welche Bausteine können wir als Einzelperson verändern. Und das können wir können nicht verhindern, dass die Agrargenossenschaft hier 100 Mal Glyphosat aufs Feld spritzt. Das können wir durch politische Prozesse verhindern, aber nicht sofort. Wir können aber andere Dinge verhindern, nämlich die Scheiben anständig schützen, mit unseren Katzen anders umgehen und so weiter. Das meine ich.
Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Und ich frage mich nur gerade, wie dieses Problem weil ich weiß natürlich von vielen Menschen, die sagen, ja, ich habe eine Katze, aber ich kann die nicht das ganze Jahr drinne halten, weil das geht ja gar nicht, das ist tierschutzwidrig. Ja. Ne? Und da frage ich mich wirklich, wie man das machen will. Aber gut.
Ja, es ist ja vor allem hier bei uns auf den Dörfern noch anders als bei dir mitten in Köln. Es gibt hier diese halb wilden Katzen, das hat auch eine Geschichte, es ist historisch auch einfach bedingt, dass vor nicht allzu langer Zeit, das ist wirklich noch nicht lange her, da hatten diese Dörfer hier Scheunen und Ställe, in denen unser Essen gelagert wurde, also Getreide. Dafür hat man sich Katzen gehalten, die man natürlich nicht im Haus gehalten hat. Die hat man im Zweifel nicht mal gefüttert, weil die sollten ja die Mäuse fangen. Weil, ne, die hatten eine wichtige Funktion. Diese Funktion bricht aber jetzt weg, weil keiner muss mehr Angst haben, dass der Sack Weizen im Stall oder irgendwo von der Maus gefressen wird. Dann gehe ich eben woanders hin und kaufe mir mein Brot. Mhm. So. Und das ist also historisch gewachsen, dass die Katze als Haustier eine wichtige Funktion hatte und dieses Halbwilde immer noch bestehen bleibt. Und da sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt. Vor 100 Jahren musstest du darüber noch nicht sprechen. Mhm. Gerade hier in der ehemaligen DDR, wo diese Strukturen, diese Selbstversorgerstrukturen auf den Dörfern viel länger beibehalten wurden als irgendwo im Westen. Ja, das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man dieses Konzept Katze neu denken muss. Nicht vor 100 Jahren, sondern jetzt.
Ja.
Dasselbe mit den Scheiben, weil vor 100 Jahren gab es noch nicht so viel Glas und Stahl in der Architektur. Natürlich. Das ist auch neu. Ja. Deswegen, ich denke manchmal, warum ist das gerade so ein Thema? Warum reden da alle drüber oder warum auch nicht? Aber es ist einfach ein neues Thema, dass das in dem Ausmaß stattfindet. Das war einfach vor 100 Jahren noch nicht so, weil anders gebaut wurde. Und dasselbe mit den Katzen. Deswegen eigentlich ganz gut, dass wir es jetzt ansprechen, auch wenn ich gerade aufgeregt bin. Und vielleicht müssen wir uns wirklich mal irgendjemanden einladen oder ich weiß nicht, irgendeinen Experten oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, ich habe mal, also ich habe mal, glaube ich, gehört, dass es da bestimmte Möglichkeiten gibt, Katzen, die unterwegs sind, zum Beispiel so ein Halsband anzuziehen, dass sie eher gesehen werden oder so, aber naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das...
Ja, die Sachen gibt es, ja auch diese Glöckchen, aber das Problem ist, wenn die Katze unterm Meisenknödel sitzt im Busch und sich versteckt, dann hört kein Vogel das Glöckchen. Ja. Also es ist, es gibt Versuche, ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, ja, keine Ahnung. Also ich habe für mich, obwohl ich ein Tierliebhaber bin, ein großes Haus habe und einen großen Hof und Garten. Ich habe für mich entschlossen, dass ich mir keine Katze anschaffe, obwohl ich mit einer Person verheiratet bin, die Katzen liebt, weil es für mich nicht zusammengeht. Meine Vogelliebe geht damit nicht zusammen. Und es gibt bestimmt 100.000 andere Dinge, die auch nicht zusammengehen. Aber das ist für mich so konkret, dieses Bild, dass eine Katze unter dem Nistkasten sitzt oder unter dem Vogelhäuschen, was ich baue und hinhänge. Also das ist so konkret, da kann ich die Augen nicht vor verschließen. Ja. So, das ist mein Ding. Mhm. Ja.
Und ich habe mal kurz nachgeguckt, während wir gesprochen haben. In Deutschland, auf jeden Fall die Zahlen, die ich gerade sehe, Stand 23. In Deutschland leben 16 bis 17 Millionen Katzen. Und jetzt kommt's, und davon leben ungefähr 10 bis 11 Millionen als Haustiere. Der Rest sind streunende oder verwilderte Katzen. Das heißt, die sind sowieso unterwegs, ne? Was ich sehr interessant finde. Ich wusste das nicht, dass das so viele
sind. Ja, ich frage mich aber auch, woher diese Zahl kommt, weil was hier durch die Gegend streunt, teilweise weiß niemand genau, wo die hingehören. Also letztes Jahr Weihnachten tauchte plötzlich eine schwarze Katze bei uns auf und die lebte bei uns 5 Monate im Schuppen. Die war super scheu, aber die hat dort gelebt, weil da noch so altes Stroh und so weiter liegt. Die hat übrigens Mäuse gefangen, das habe ich beobachtet. Die hat sich nicht fangen lassen oder nicht streicheln lassen, gar nichts. Solche Katzen sind ja eine riesige Dunkelziffer. Die ist von Dorf zu Dorf gezogen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ne? Also das ist das Problem. Dieses halbwilde... Jetzt Riesenthema. Sorry, musste mal sein.
Wieso sorry? Wichtiges Thema. Und übrigens auch nochmal für alle, die zuhören und die da was Interessantes zu sagen haben, bitte schreibt uns, weil das ist ja wirklich ein Thema, wo wir jetzt noch nicht richtig uns eingelesen haben. Also vielleicht habt ihr ja noch was dazu zu sagen.
Diejenigen. Ja, das wäre gut. Also es gibt... die E-Mail-Adresse vögel@loopfilm.de. Also vielleicht, die sagen wir auch gleich nochmal am Ende dieser Folge und schreiben sie vielleicht nochmal rein.
Ja, ich kann die ja auch in die Beschreibung reinschreiben.
Genau, und es gibt auch gut zu Vögeln Podcast als Homepage, da steht die auch. Ja. Beziehungsweise kann man da ein Kontaktformular ausfüllen. Das sage ich jetzt nochmal so explizit, weil das haben wir oft vergessen zu sagen und wir beziehen uns viel auf Instagram und so weiter, aber es gibt auch diese Möglichkeit. Und deswegen, da freuen wir uns auch über Infos, Erfahrungen, wie auch immer. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, wir sind da nicht so fit. Das ist ganz emotional aufgeladen, das Thema bei mir sowieso, wenn ich das immer sehe. Und auch, ich sag's ja noch einmal und dann ist gut, ich wohne hier in einem Dorf mit ganz vielen netten Leuten. Man will ja auch mit allen gut sein. Unsere direkten Nachbarn haben 2 Katzen, die sind total niedlich. Ich will auch nicht sagen, schafft diese Katzen ab. Das ist ja dieses Problem an der ganzen Geschichte, das, was einen so fertig macht.
Ja.
So.
Ja.
So, tschüss. Jetzt ist gut.
Jetzt
war eine schöne Folge. Ich muss jetzt.
Mach auf Wiederhören. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem Morgenreport. Oder was heißt, ich fange an mit einem Morgenreport. Wir wollen uns jetzt mal...
beruhigen.
Wir wollen uns beruhigen. Wir wollen uns jetzt beruhigen. Es ist natürlich jetzt auch wieder lange her, dass wir gesprochen haben, aber ich hatte ein kleines aufregendes Erlebnis. Ich saß schon vor einiger Zeit, es sind bestimmt 3 Wochen her, saß ich im Garten meiner Eltern und habe mich unterhalten und hörte die ganze Zeit so ein Gesang und dachte, warum kenne ich diesen Gesang nicht? warum kenne ich diesen Gesang nicht? Und dann irgendwann konnte ich mich gar nicht mehr auf die Unterhaltung, eine sehr ernste Unterhaltung, die ich führte. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das passiert mir übrigens ganz oft, dass ich in Unterhaltung bin, auf einmal ganz woanders bin. Die Leute denken, mal geht's noch? Naja, auf jeden Fall habe ich dann diesen Vogel gehört und dachte, so, jetzt ist Schluss. Musste das Gespräch unterbrechen und meinte, sorry, ich muss jetzt leider kurz mal gucken, was das ist. Und dann habe ich eine App zum ersten Mal zur Hilfe genommen, nämlich, wie heißt die App, die ich habe?
Merlin.
Genau, nämlich Merlin, weil ich den Vogel nicht sehen konnte, um diesen Vogel auszumachen.
Ja.
Und es war ein Wintergoldhähnchen.
Och, wie
süß. Und es war so süß, ich habe mich so gefreut. Also erstmal dieser Gesang, der so süß war. Und dann einfach, ja, es war wirklich, ich habe den Vogel bis heute nicht gesehen, möchte ich dazu sagen.
Er ist ja auch
ein
Zentimeter groß, ja, eben. Genau.
Aber es war ganz aufregend und ich habe ihn dann auch noch zweimal gehört. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es nur einmalig gewesen. Das war ein neuer Vogel in meinem Kosmos. Fand ich schön.
Ach, wie schön, das freut mich total. Wintergoldhähnchen hat man jetzt im Herbst, wenn man den Gesang dann irgendwie in seinem Gehirn speichert, dann, ich habe die auch viel gehört.
Ja?
Die sind nämlich auch, die ziehen auch umher. Also im Winter, das Wintergoldhähnchen ist im Winter tatsächlich auch hier, aber es kommen auch Vögel aus dem Norden dazu, so ein bisschen wie Rotkehlchen und so weiter, wo man immer denkt, das sind doch Standvögel, aber es gibt viele Arten, die trotz allem umherziehen, die also nicht in den absoluten Süden ziehen, wie die Rauchschwalbe oder so, aber das Wintergoldhähnchen gehört dazu und das hatte ich auch beim Pilzesammeln. Im Oktober habe ich massenweise Wintergoldhähnchen gehört, die gerne in so Nadelhölzern sitzen. Deswegen gibt es die auch in großen Stadtparks zum Beispiel. Manchmal reicht denen auch 1, 2, 3 große alte Eiben oder Kiefern
ja,
oder so.
Ja, genau, das war
ist,
auch so.
Genau. Schön, das freut mich. Ach, wie schön. Jetzt bin ich wieder gut drauf.
Ja.
Hab die Katze vergessen. Und das ist schön. Toll. Und ich habe heute Morgen nochmal einen riesigen Schwung Kraniche gesehen, nachdem 2 Wochen Ruhe war. So, das heißt, da ist nochmal irgendwas nachgekommen aus dem Norden. Da ist gerade viel Bewegung drin, muss ich sagen. Auch habe ich mich auch sehr gefreut. Die stehen hinten bei uns auf dem Acker, ich glaube 100 Stück oder
jetzt
so.
Jetzt gerade auch?
Ja, also auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mit dem Hund immer extra eine andere Runde, weil die sind super. Kraniche sind sehr, sehr scheu und fliegen extrem schnell auf, wenn sie Menschen sehen. Übrigens nicht im Auto, aber zu Fuß. Mhm. Und das möchte ich ihnen ersparen. Das sind ja große Vögel, die brauchen ja viel Energie. Und kann ich auch nur allen weiterempfehlen. Ich weiß, ihr habt alle dann Bock, ein Foto zu machen und so weiter. Das wird am Ende eh nichts, weil die fliegen so schnell ab. Könnt ihr euch ja mal merken.
Genau. Ja, und der Tipp mit dem Auto ist nicht nur bei Kranichen gut, sondern es ist wirklich so, dass viele Vögel, gerade scheue Vögel oder auf dem Zug, dass man am besten im Auto sitzen bleibt und versucht, die zu beobachten, anstatt auszusteigen, weil dann sind sie meistens weg.
Ja, das stimmt.
Im Allgemeinen.
Genau.
Ja.
Und ansonsten, lass mich mal kurz überlegen, was ich noch zu erzählen habe hier. Die Spatzen sind da so wie immer. Der Sperber kommt auch jeden Tag. Ich meine, der weiß auch was gut. Mhm. Der weiß ja auch, wo es was zu beißen gibt. der darf das auch.
Ja, der darf das.
Und der darf das.
Der kriegt keine Dose zu Hause.
Nee, der kriegt keine Dose. Ja. Ich dachte gerade, was meinst du denn jetzt? Dose?
Ja, der kriegt keine Dose.
Der kriegt wirklich keine Dose.
Ja.
Und dann gerade ganz viele Eichelhäher. In Berlin habe ich neulich, das freut mich auch total, habe ich glaube ich auch eine Story gemacht, viele Saatkrähen gesehen. Diese Krähen, die bei uns, die gibt es in Deutschland auch als Brutvögel in Kolonien. Aber sehr lokal, also wir haben sehr lokal Saatkrähenkolonien, das sind die manchmal an so Autobahnen sind, in so hohen Pappeln, sehr laut, aber eben, es ist nicht unser häufigster Rabenvogel und die sind aber im Osten Europas und im Norden häufiger und die kommen gern im Winter vorbei und früher in riesigen Mengen haben sich die Rabenvögel zusammen auf den Äckern getroffen und so weiter. heute nicht mehr in so ganz großen Massen, weil es eben auch dort im kontinentalen Osten Europas etwas milder geworden ist. Aber in Berlin habe ich mich sehr gefreut, mitten in Berlin vorm Kanzleramt, zwischen Kanzleramt und Bahnhof, Hauptbahnhof, saßen ganz viele Saatkrähen und das sind die, die diesen nackten Schnabelansatz haben.
Ja.
Falls ihr die auch mal gesehen habt oder im Vogelbuch gesehen habt, genau, sehen so ein bisschen natürlich dadurch spooky aus, finde ich,
ja.
Weil hat ja was von einem Geier und hat natürlich auch was damit zu tun, dass, glaube ich, ähnlich wie beim Geier, diese nackte Haut, damit kann man wahrscheinlich sehr gut in irgendeinem toten Tier herumwühlen oder im Dreck.
Ja.
Das macht ihnen auch diesen, ja, deswegen haben sie diesen Ruf oder dieses Gefühl, was Rabenvögel bei vielen auslösen, natürlich auch zu Recht. Ja, also zu Recht im Sinne von die Geschichte, dass sie so mit so viel Dunkelheit verbunden werden, liegt natürlich daran, dass sie auch Aas fressen und das auch schon früher getan haben. So,
mhm.
Das hat mich aber gefreut, weil ich mag es immer, wenn ich Vögel sehe, die man sonst im Jahr nicht sieht, weil es einen daran erinnert, wie viel Bewegung in dieser Welt ist, auch in diesem Hobby, dass man also jetzt, wo es grau wird und dunkel, nicht verzweifeln sollte, sondern ehrlich gesagt von Woche zu Woche ganz andere Dinge wahrnehmen kann und manchmal auch sehr unverhofft. Und das ist das Schöne.
Ja, absolut. Im Allgemeinen das Schöne an Vögelchen. Wie genau. Wir das ja auch
deswegen
immer
machen
sagen.
Wir das ja alles.
Ja.
Ja. So. Und ich leite ja. Über zu einem Vögelchen, das wir uns natürlich alle im grauen November, der jetzt ja nun wirklich grau ist, jedenfalls hier bei euch auch wahrscheinlich, sehr gerne mal öfter angucken sollten in einem Vogelbuch oder in einem Bildband, weil, oder vielleicht auf einem See, weil es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Vogel in unseren Breiten, der so unglaublich bunt und schön und glitzernd ist, wie die Mandarinen.
Ja, absolut.
Ist mir auf jeden Fall nochmal aufgefallen. Na klar, gibt es andere Vögel, die so sind, aber ich finde das super krass. Dieser Vogel ist so schön.
Ja.
Da stockt einem ja fast der Atem.
Ja, und ich hatte gestern, als ich mich vorbereitet habe, auch noch mal ein bisschen nachgelesen und so. Und dann dachte ich, das muss doch ein Zuchttier sein. Das wurde doch gezüchtet und so. Aber habe ich nichts gefunden. Also es ist dann, oder liege ich da falsch?
Also es ist kein Zuchttier.
Nee.
Ich glaube, du verbindest es oder hast es vielleicht so abgespeichert, weil die Mandarinente bei uns
nicht heimisch
nicht ursprünglich,
ist. Ja, klar.
Nicht ursprünglich heimisch ist. Inzwischen aber, und das ist natürlich dramatisch, habe ich gesehen, gibt es wahrscheinlich in Europa mehr wildlebende Mandarinenten als in ihrem eigentlichen Verbreitungsgebiet, nämlich in China.
Mm.
Und das ist nicht, das klingt jetzt so, als würden hier Massen sein. Mm. Das ist nicht das Problem. Die Art ist hier zwar neu, aber sie stört hier keine andere Art. Auch das ist erwiesen. Es ist also eine Neozoa, nennt man das ja, die hier ins Ökosystem nicht so stark eingreift, dass sie andere verdrängt. Nee, das Dramatische ist, dass dort in China, und zwar vor allem am Amur, das ist dieser Fluss, glaube ich, wo sie einst vorkam, und zwar schon immer vorkam, sie tatsächlich vom Aussterben bedroht ist inzwischen.
Scheiße.
Genau, und das liegt natürlich an dem Verlust des Lebensraums vor Ort. Und ich weiß nicht, bei Amur, als ich das gelesen habe, habe ich sofort an den Tiger gedacht. Und der Amur-Tiger, das ist ja der andere Name für den sibirischen Tiger,
genau.
Der genau auch in dieser Region vorkommt, also Grenzregion China-Russland. Ich habe ein bisschen recherchiert und das ist wohl extrem dort ein Problem, dass dort eben in den letzten 100 Jahren Industrialisierung stattgefunden hat, etwas zeitversetzt zur europäischen Industrialisierung und die dort Lebensräume extrem vernichtet hat. So, dass die Mandarinente in ihrem ursprünglichen Vorkommen Lebensraum nicht mehr so häufig
ist. Ach Mann, ey, das ist echt alles so, ach Gott, komm, hör auf.
Genau, aber sie wurde eben hier, weil sie so wunderschön ist und eben nicht gezüchtet, sondern sie ist so als natürlicher Vogel dort, hat die Evolution eine Meisterleistung verbracht und diese wunderschöne Vogelart dort hervorgebracht, ist sie natürlich, ich weiß nicht wann genau, aber von Adeligen, wie das oft so war, dann in Mitteleuropa eingeführt worden als Ziergeflügel, weil sich die Menschen, die sich das leisten konnten und einen schönen Schlosspark hatten, natürlich damit geschmückt haben, solch schöne Tiere auf ihrem Teich paddeln zu lassen. Kann man ja auch verstehen.
Also auf jeden Fall, bei dem Tier auf jeden Fall. Es ist, ich habe die Mandarinente oft hier in Köln gesehen. Wir haben hier so einen Weiher und es gab hier ein paar. Ich glaube, es waren vier Individuen. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die sind nicht mehr da. Aber sie waren da und wir waren natürlich alle entzückt. Ne? Also ja. Der Erpel ist wunderschön anzusehen und das Weibchen ist total, nee, das ist auch gemein, aber doch, es ist im Gegensatz zum Erpel total unscheinbar. Ich habe früher, glaube ich, immer gedacht, dass das ein Jungtier ist. Also da wusste ich jetzt noch nicht so Bescheid, aber der Erpel ist klein und fein und der Schnabel ist auch klein und fein.
Und auch von der Ente der Schnabel ist klein und fein.
Das
und
das finde ich ja so süß. Also diese kleinen.
Und wenn man, genau, weil wenn man sich diese Art genauer anguckt, sie ist kleiner, viel kleiner als eine Stockente. Das macht sie schon mal extrem niedlich und kompakter, so runder. Und die haben wirklich beide, du hast es gerade angesprochen, so kleine, feine Schnäbel.
Ja.
Das ist, und das verleiht diesem Gesicht übrigens auch beim Weibchen dieses Kindchenschema, finde ich. Also das, und dann hat das ja auch, das Weibchen hat auch noch so einen Streifen in der Mitte, wie so eine Brille. Ich finde, die haben auch immer etwas, als würden sie lächeln. Das haben viele Enten, finde ich, wenn man sie sich genauer anguckt. Mhm. Und bei der Mandarinente, die haben so einen friedlichen, so einen lieben Gesichtsausdruck. Das finde ich ganz, ganz schön.
Ja, genau.
Bei beiden.
Ja, und auch so diese, ja, genau, wie du sagst, so Kindchenschema, diese kleinen Augen und so in diesem großen, also wenn man sie seitlich sieht, in diesem großen Profil, ne, das ist so ein,
ja.
Und dann diese Federn, die nach hinten, ist einfach genau. So süß, wie die aussehen.
Ja,
es ist wirklich gibt es da bei Parey, beschreiben die den Vogel?
Ja, ich glaube schon, es liegt vor mir, ich habe noch nicht geguckt, aber ich gehe davon aus, weil die haben auf jeden Fall auch die Arten drin, wie zum Beispiel Halsbandsittich, Alexandersittich und so, wo es feste Populationen gibt. Und,
du kannst ja mal gucken mal und nach.
Ich hab schon.
Ach, hast du schon, okay.
Ach so. Soll ich oder was willst du?
Ich hätte einmal abgespielt, wie sie sich anhören, aber wenn du es schon hast, dann lies doch erstmal vor.
Okay, dann lese ich vor und dann spar dir das auf, bis für gleich. Mhm. Die Mandarinente, Aix galerculata. Länge 41 bis 49 cm. Männchen durch orangebraune Segel und das insgesamt schmucke Gefieder unverkennbar. Weibchen graubraun am Kopf mit feiner weißer Brille, deren Bügel sich als Striche über die Wange ziehen. Kopfseiten fein haarig rau. Männchen im Schlichtkleid ähnlich, aber mit rotem Schnabel. Mhm. Jungvögel vorwiegend dunkler braun. Nur während der Balz ruffreudig. Flugruf des Männchen scharf wick. Ruf des Weibchen tief kurz kett oder eck. Waldumgebene Teiche und Seen. In England eingebürgert. Entflogene Parkvögel in ganz Europa.
Ah ja.
So. Und interessant, dass in dieser Beschreibung dieser Ente bei Parys Vogelbuch dreimal fein drin vorkommt. Das sagen ja sonst nur wir.
Ja, das stimmt.
Also da hat wahrscheinlich selbst bei diesem Vogel hat selbst der wissenschaftlichste Wissenschaftler ist eingeknickt.
Ja, das stimmt.
Ist eingeknickt und hat geschrieben fein, klein und fein.
Feine Sache. Ich werde das jetzt mal abspielen, wie sie sich anhört. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Ich höre gerade hier, irgendwas, es ist auf jeden Fall laut im Hintergrund. Ich hoffe nicht, dass man das in der Aufnahme hört. So, jetzt kommt die Mandarin Duck Sounds. Hört mal zu.
Ja.
Außergewöhnlich.
Süß,
süß, ja. Ne? Man kann sich richtig und, vorstellen, wie die beiden da sitzen,
erzählen wollte, das Männchen ganz kurz,
und das Weibchen,
das,
und er ganz untergeht, laut
weil hier
und
bei Paré so steht ja
und so,
England, schon, also Großbritannien, eingebürgert.
Der Apple ist auf jeden Fall ein Riesenangeber.
Ich habe nochmal recherchiert, das ist richtig, der Ursprung süß, aber ist Angeber. Dort in Großbritannien und dort gilt sie auch längst als heimisch.
Da?
Aber die zweitgrößte Population Europas ist tatsächlich in Deutschland und zwar in Berlin und Brandenburg. Denn auf den Seen, im Tiergarten und vor allem in Potsdam, im Schlosspark Sanssouci, wurde sie schon zur Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts eingeführt.
Ah, ja.
Hat natürlich auch was damit zu tun, dass dort Adlige lebten und die wahrscheinlich auch Beziehungen nach England hatten. Und es hat auch was damit zu tun, haben wir auch gerade gehört bei Paris Vogelbuch, diese Ente ist angewiesen auf Seen im Wald, also Wald um, es müssen Bäume um diese Seen stehen.
Ja.
Und das hängt damit zusammen, dass sie Höhlenbrüterin ist, was ich sehr wichtig finde, nochmal zu erwähnen, weil gibt es in der Entenwelt häufiger, als man denkt, aber auch nicht so häufig. Und diese Ente profitiert bei uns hier im Osten sehr davon, dass hier auch der Schwarzspecht in Teilen noch recht häufig ist. Und der zimmert ihr nämlich genau diese Höhlen, die sie mag und braucht.
Und das würde auch erklären, warum sie vielleicht am Amur nicht mehr so häufig ist, weil eben da die, ich sag mal, Uferbewaldung abgeholzt wird für Industrie und sie da nicht mehr.
Genau, das kann gut sein. Und sie nimmt auch Nistkästen an. Also es gibt ja auch die Schellente zum Beispiel, brütet auch in alten Schwarzspechthöhlen. Man kann da Abhilfe verschaffen, wenn man das möchte. Ist eben die Frage, ob man das muss. Ist ja eine Art, die nicht ursprünglich hier heimisch ist. Aber von solchen Nistkästen in dem Format profitieren am Ende eben sonst vielleicht auch Dohlen oder andere Arten. Also das kann man schon machen. Ich finde, dadurch, dass man weiß, dass die keiner Art irgendwie gefährlich wird und die Bestände auch nicht ins Unermessliche steigen, ist es vollkommen in Ordnung, sich an dieser Art zu erfreuen, weil was kann es Schöneres geben als ein schönes, kleines, feines Entenwesen, was durch so einen grauen Novembertag paddelt. Also ich finde das wirklich
absolut.
Ja, ich würde sie gern mal wiedersehen. Die Population in Berlin geht übrigens auch zurück auf Oskar Heinroth, das ist der war Zoodirektor im Berliner Zoo. Und diese Art ist sehr ortstreu, das heißt, die wurde schon früh auf Teichen und Seen gehalten, ohne dass man die Flügel gestutzt hat. Das heißt, sie sind einfach frei umhergeflogen und man sagt ihnen, ein Radius von maximal 100 Metern sozusagen nach. Das heißt, sie breitet sich nicht sehr schnell aus, wie man sich vorstellen kann. Und Oskar Heinroth ist der Gründer des Berliner Aquariums. Das ist auch ein Verhaltensforscher gewesen, sehr bekannt. Der hat diese Enten wohl sehr geliebt, der hat auch sehr viel zu Enten und Gänsen geforscht und hat sie immer wieder in Berlin auch ausgesetzt und deswegen ist diese Population dort so stabil. Wie es bei dir in Köln aussieht, weiß ich nicht, da müsste es wahrscheinlich,
genau, weiß ich leider auch nicht. Ich weiß, wie gesagt, nur, dass es damals vor nicht allzu langer Zeit noch vier Individuen gab und ich habe die nicht mehr gesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mehr da sind. Auf jeden Fall nicht am Weiher. Aber es war auf jeden Fall ein Ort, der total gepasst hat zu dem also zu dem Vogel. Und der ist ja auch immer noch da. Aber ich könnte mir vorstellen, es sind sehr, sehr viele Kanadagänse dazugekommen und Nilgänse auch. Und vielleicht war einfach zu viel los irgendwann.
Das kann sein. Ja. Sie ist ja auch sehr klein.
Genau.
Und wie gesagt, das ist, wenn diese bei zwei, drei Paaren, vielleicht ist das auch zu wenig. Wenn da die Hälfte wegfällt, weil der Fuchs sich eine holt, dann kann sich so eine Population auch nicht mehr erhalten. Anders als bei der Stockente, wo dann vielleicht vom Nachbargewässer jemand dazukommt.
Genau.
So, das ist eben bei diesen kleinen Populationen oft das Problem. Ab einer gewissen Größe erhalten die sich dann selbst, so wie in Großbritannien. Da ist es eben gar kein Problem mehr. Ja, ich finde es nur sehr spannend. Das ist wieder so eine Geschichte zwischen Vogel und Mensch, die darauf, eigentlich auf so einer Vogelliebe basiert. Die wurde nie gejagt, die ist zu klein und schmeckt wohl auch nicht das Fleisch, habe ich gelesen.
Ja.
Sondern es geht wirklich darum, dass irgendwelche adligen, reichen Menschen sich aus Spaß und zur Belustigung, wenn man so will, diese bunten, schönen Vögel gehalten haben. Und das ist natürlich für mein Dafürhalten auch auf eine Art in Ordnung, weil sie nicht in einem Käfig saßen. Ne? Also ja. Es ist ja was anderes bei dieser Art der Ziergeflügelhaltung. Mhm. Und ist übrigens immer noch sehr beliebt. Ich erinnere mich, meine Oma hatte einen Nachbar, der hatte Hühner und Tauben und der hatte sogar einen Pfau und einen Puter. Der hat ganz viel so Ziergeflügel gehabt und der hatte auf seinem Teich auch Mandarinenten und sogar einen schwarzen Schwan, der ja aus Australien kam, kommt. Das fand ich als Kind natürlich immer ganz toll.
Ja. Naja, aber zusammenfassend kann man sagen, der perfekte Ziervogel, weil er ja auch, wie gesagt, nicht weite Kreise zieht. Ja, jetzt geht der Hund wieder ab. Wahrscheinlich ist...
Ja, oh Gott. Ich kann ihn aber jetzt ja nicht schon wieder rauslassen. Doch, ich lasse ihn kurz raus.
Ja, lass ihn mal raus. Jetzt könnt ihr mal hören, wie es sich anhört da in Brandenburg.
Für einen guten Zweck. So,
ja, für einen guten Zweck. Du, ich frage mich ja immer bei solchen Vögeln oder habe mich gefragt bei solchen Vögeln, das sind ja die perfekten Motive für Zeichnungen, Bilder etc. Ne? Und ja. Da du ja schon auch gesagt hast, der Vogel ist in Ostasien ursprünglich beheimatet. Ich bin jetzt gesprungen, Philipp. Ich hoffe, dass du nicht noch ganz viel... Hast du noch irgendwas? Ich wollte jetzt mal kurz über zwei Zeichnungen reden, die ich gefunden habe.
Das kannst du machen. Ich habe zwar noch ein, zwei Sachen, aber die kann ich auch nachstellen.
Ja,
super.
Ja, mach mal. Weil das fand ich interessant, weil es gab ja früher viele... Es gibt in der asiatischen Kunst... viele Maler und Zeichner, die Hühner- und Vogelbilder gemalt haben. Und einer davon ist Ito Yakushu. Und der kam aus Kyoto gebürtig und hat eben ein ganz schönes Bild gemalt mit der Mandarinente. Und das werde ich nachher mal posten für diejenigen, die Instagram haben. Und sonst könnt ihr das vielleicht auch mal googeln, Ito Yakushu. Und das stammt aus dem Jahr, ich glaube, 1780 ungefähr. Er hat auf jeden Fall gelebt zwischen 1716 und 1800, was ja ein richtig altes Alter ist in der Zeit, ne? Ist mir eben bewusst geworden. Der ist ja, 84 geworden dann. Das ist schon eine Leistung. Ja, und der hat eben Hühner und Vogelbilder gemalt und dafür ist er auch sehr bekannt geworden.
Ach, wie schön. Und, muss ich mir mal angucken.
Ja, ist echt schön. Richtig schön, im Winter. Weil eine Sache, die vielleicht noch interessant ist, die Mandarinente, das ist ja auch ein Grund, warum sie hier in Deutschland überleben kann in der Wildnis, ist sehr kälteunempfindlich.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und wenn man aber dann überlegt, wo sie genau herkommt, wenn man erstmal denkt, Ostasien, da denkt man vielleicht, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen warm. Aber die Region ist ja im Norden Chinas und ich glaube, da ist es tatsächlich...
Macht total Sinn.
Da kann es ganz schön kalt werden. Umso krasser natürlich dieser Kontrast von diesem Männchen im Schnee oder auf zugefrorenen Seen, habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, glaube ich. Und da ist mir nochmal aufgefallen, da dachte ich so, wieso hat er denn sein Schlichtkleid nicht an? Warum ist er denn jetzt so bunt? Und das ist interessant und das möchte ich jetzt mit allen teilen. Uns hat eine Person gefragt, warum sieht man eigentlich bei den Stockenten jetzt einige im Schlichtkleid und andere noch nicht.
Ja, so. Interessant, ja.
Und das ist super spannend, weil das Schlichtkleid ist schon wieder vorbei.
Ja.
Das heißt, die Stockenten und übrigens auch die Mandarinenten und die meisten Enten, wo es einen starken Unterschied zwischen Schlicht- und Prachtkleid gibt, die wechseln bereits Ende Mai, im Juni eigentlich, ins Schlichtkleid. Dann ist ja auch das Paarungsverhalten ist ja dann erledigt. Mhm. Also dann ist vielleicht noch Jungenaufzucht und so weiter, aber es muss nicht mehr geworben werden in dem Sinne. Und dann Richtung Herbst, also Oktober, November, da wird wieder das Prachtkleid angelegt, weil, Achtung, kleine Hoffnungsschimmer am Horizont, in 3 Monaten oder so, jedet wieder los.
Ja.
Und deswegen sind jetzt viele Enten schon wieder im Prachtkleid. Das kommt uns nur so vor. Wieso Prachtkleid? die müssten doch jetzt gerade ganz entspannt im Schlichtkleid rumpaddeln. Aber diese Zeit war eigentlich im Hochsommer.
Ne? Richtig.
Das ist, und natürlich gibt es da, also um die Hörerin, die uns geschrieben hat, nochmal da zu beruhigen, es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche Übergänge oder manche Enten brauchen einfach länger als andere und so weiter, ganz bestimmt. Aber wenn man jetzt Enten im Prachtkleid sieht, also der Stockentenerpel mit seinem knallgrünen, flaschengrünen Hals, Kopf, dann wird er schon wieder im Prachtkleid sein und nicht immer noch.
Ja.
Das heißt, diese Verschiebung, ja, Sommer, Winter ist ein bisschen was anderes als bei uns, weil sich jetzt viele Arten schon wieder ganz langsam auf die Brutsaison vorbereiten. Man glaubt es kaum. Ich war bei meinen Eltern am Wochenende und dort hat die ganze Zeit ein Waldkauz gesungen. Mhm. Und den gibt es ja hier bei uns im näheren Umfeld nicht. Deswegen, ich habe mich so gefreut und der macht das eben auch.
Ja.
Das ist die sogenannte Herbstbalz. Der ist schon wieder richtig juckig.
Der ist juckig.
Entschuldigung.
Ja, aber das ist ja auch November, Dezember bekannt, dass die Käuze anfangen. Und ich habe ja auch geschrieben auf deine Frage, welche Vögel wir sehen, Stockenten. Und die sind jetzt sehr aktiv, bilden schon Grüppchen, gucken und machen und tun. Und genau, das ist auf jeden Fall ein Vogel, den man jetzt gerade sieht und hört. Und das ist ja auch schön. Ich liebe ja Stockenten. Und dass die jetzt in so Grüppchen schon wieder am Rumschwimmen sind. Und vielleicht eine Sache, die noch interessant ist, dachte ich gerade, wenn es dann wirklich in den Frühling reingeht, also zur Paarung, dann kriegen die Männchen, die ja jetzt schon als Männchen wieder auszumachen sind, noch ein bisschen gelberen Schnabel, glaube ich. Ne? Dann ist der Schnabel noch ein bisschen besser zu sehen. Der ist jetzt noch unauffälliger.
Bei der Stockente.
Genau.
Und bei den Mandarinenten, das habe ich ja, glaube ich, auch gerade geschrieben, der bleibt auch rot.
Ja.
Also da lässt anhand des Schnabels kann man sie aber im Schlichtkleid auch nochmal ganz gut unterscheiden.
Ja,
ein bisschen farbiger, das kann sein. Genau, ich komme da drauf, weil ich auch gerade mir das Bild angeguckt habe, was du gerade genannt hast, und die Mandarinente im Schnee. Und das ist natürlich nochmal ein doppelt schöner Kontrast, dieser bunte Vogel auf diesem weißen
Boden. Und das Bild ist auch so schön.
Boden.
Das ist wirklich ein richtig schönes Bild.
Das ist so ein typisch, wie man das auch von vielen japanischen Künstlern kennt, aus der Zeit, Kraniche werden ja auch oft so dargestellt. Diese,
ja, der hat auch ganz viele Kraniche gemalt.
Ja, siehst du, wunderschön.
Ja.
Was ich sagen wollte eben noch, zwei Punkte zur Mandarinente. Die dürfen wir nicht vergessen. Erstens, ich habe, glaube ich, 30 Jahre lang geglaubt, die Mandarinente heißt Mandarinenente. oder sagen wir mal 25 Jahre. Ich will nicht übertreiben.
Die Mandarinenente,
Ja, aber lies mal das Wort Mandarinente.
Ja, klar.
Natürlich. Dann steht da drin Mandarinente.
Ja, das stimmt.
Also, die Mandarinente.
Ja.
So. Und es macht auch Sinn, weil sie orange ist. Also wenn du als Kind das liest und überhaupt, für mich war ganz klar, die heißt Mandarinenente, warum auch nicht?
Ja.
Also wäre jetzt auch nicht so überraschend.
Nein,
aber
ich finde es so süß.
Aber natürlich, natürlich, weil man als Kind vielleicht auch nicht sofort weiß, was Mandarin ist. Also Punkt, das ist glaube ich auch einer der Gründe. Aber umso schöner, dass sie Mandarinente heißt, also nach der Sprache benannt, das ist natürlich auch ein Hinweis auf ihre ursprüngliche Herkunft. Also, ich bin damit inzwischen okay. Freue mich aber manchmal. Gibt es Menschen, habe ich auch schon bei unserem Podcast, bei unserer Instagram-Seite gesehen, die haben auch Mandarinenente geschrieben.
Ja.
Da freue ich mich.
Ja.
Ein Fehler, der erlaubt ist.
Ja.
Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, das hat eigentlich nochmal was mit der Brutbiologie zu tun. Wir sind jetzt gesprungen, aber die haben ausgeprägte Krallen an ihren kleinen Paddelfüßchen. Und das ist ja auch besonders, dass eine Ente, man kennt ja diese Entenfüße, die sind ja mit den Schwimmhäuten dafür gemacht, vernünftig schwimmen zu können, was ja auch sehr wichtig ist für diese Vögel. Bei den Mandarinenten ist es tatsächlich so, dass sie sehr scharfe und ausgeprägte Krallen haben, weil sie sehr gute Kletterer sind. Oder andersrum, sie sind sehr gute Kletterer und auch geschickte Flieger. Die können sehr geschickt durch Äste und Bäume fliegen, was ja auch für Enten besonders ist, finde ich. Das ist ja jetzt, kann man ja nun wirklich nicht von allen Wasservögeln sagen. Wenn man sich mal so einen Höckerschwan vorstellt zum Beispiel, der ist kein geschickter Flieger. Und das finde ich auch echt schön, dass diese Ente so ja, so ein Allrounder ist. Also es ist schon irgendwie beneidenswert, wenn man so gut schwimmen kann und so gut fliegen kann und so gut klettern kann und so weiter. Ja, sehr beeindruckend. Ich finde es ja ohnehin beeindruckend, wenn solche Vögel, ich habe gelesen, in 10 Metern Höhe in Baumhöhlen brüten. Da gibt es auch ganz tolle Videos, wie dann die Jungen, das sind ja Nestflüchter, wie die rausfliegen und dann 10 Meter unten ins Laub plumpsen und sich nichts tun. Ja. Aber ja, es ist natürlich auch klug, weil es ist relativ sicher da oben. Sicherer als am Boden. So, genau, das wollte ich noch sagen, dass sie eben so gute Kletterer sind, weil ich das besonders finde, diese Info, dass es Enten gibt, die gut klettern können.
Ja, genau, gut, dass du das sagst, weil ich habe das jetzt vergessen, habe das aber auch gelesen, dachte, ich hätte zum Beispiel, hätte ich jetzt diesen Podcast nicht gemacht und ich würde eine Ente sehen, die da auf dem Baum hoch und runter kraxelt, wäre ich total fasziniert gewesen. Ja. Verstehst du überhaupt den Vogel selber, wie du schon sagst, so ein Wasservogel am Baum da zu sehen, hätte ich wäre ich total fasziniert gewesen.
Genau, genau. Und einmal noch zur Kultur zurück. Ich habe es gerade schon erwähnt, aber es liegt gerade vor mir. Ich habe hier ein Buch liegen, was ich noch kurz, was ich was zu erzählen möchte. Ich habe Oskar Heinroth ja erzählt, der war ein bekannter Zoologe, der im Berliner Zoo gearbeitet hat und das Berliner Aquarium, das berühmte, gegründet hat. Und man kann von Zoos halten, was man will. Er war aber eben auch ein Verhaltensforscher und hatte eine große Bedeutung in der Verhaltensbiologie. Und das, was wir heute über Vögel wissen und was auch wir in diesem Podcast oft sagen und so weiter, da liegt ja so eine Wissenschaft zugrunde. Und die Heinroths, also er, Oskar Heinroth, und seine Frau Magdalena, später seine zweite Frau Katharina, die haben in Berlin eine sehr berühmte Vogel-WG gehabt. Ja. Sie haben nämlich fast jede Vogelart, die bei uns vorkommt, haben sie per Hand aufgezogen in ihrer Altbauwohnung in Berlin. Muss man sich mal vorstellen. Ja, irre. Peinlichst genau darüber Buch geführt und eben das Verhalten von Jungvögeln und so weiter erforscht. Natürlich in Gefangenschaft, das kann man alles anzweifeln und sollte man auch nicht nachmachen mit 300 verschiedenen Vogelarten zu Hause. Aber letztlich sind da eben auch sehr viele interessante Punkte für die Wissenschaft bei entstanden. Und da gibt es ein Buch, das heißt Die Vogel-WG, die Heinroths, ihre 1000 Vögel und die Anfänge der Verhaltensforschung von Karl Schulze-Hagen und Gabriele Kaiser. Das ist ein sehr nett gemachtes Buch. Ich gucke da immer mal wieder rein. Vor allem finde ich diese Schwarz-Weiß-Fotos, die Originalfotos von diesen ganzen Enten und Fasanen und Vögel, die bei denen in der Wohnung geschlüpft sind, sehr, sehr faszinierend. Auch wenn ich immer ein kleines Klemmo-Gefühl dabei habe, weil ich eben denke, die armen Viecher da in Gefangenschaft. Aber im Dienste der Wissenschaft, was die Heinroths gemacht haben, finde ich das okay. Kann man sich mal angucken, dieses Buch.
Aber sag mal, haben sie dann die ausgebrütet und was haben sie dann mit den erwachsenen Vögeln gemacht? Sind die dann bei denen geblieben oder wie war das? Weißt du das?
Na, er hat viele davon natürlich dann, waren im Zoo. Okay, also da so ja, oder klar, oder hat Sinn. Irgendwie nachgezüchtet und so weiter. Ja. Ich glaube, dass es da große Auswilderungsprogramme oder so gab, glaube ich nicht. Okay, ja. Aber genau, es ging, ich meine, er war Verhaltensforscher, so wie Konrad Lorenz, kennen ja auch viele, ne? Da, aber da gibt es wirklich also Vögel, Bilder, wo er den ganzen Körper voller Waldkreuze hat, die auf ihm sitzen oder seine Frau hat am Rücken, da sitzen drei Schwarzspechte und das ist schon wirklich crazy.
Ja, gut, dass du das sagst. Genau. Ich habe das Buch auch. Ich werde das jetzt auch mal mehr angucken.
Da steht übrigens zu jeder Vogelart was drin. Ja. Auch zum Star übrigens.
Ja, gut zu wissen, gut zu wissen.
Da steht auch zum Star drin. Das Thema Zirkeln beschreibt er auch als einer der ersten. Diese Art, wie der Star mit dem Schnabel auf Nahrungssuche geht.
Ja, jetzt bin ich ganz befangen. Ich weiß gar nicht, jetzt hast du das angesprochen. Sollen wir darüber reden, warum der Star jetzt gerade interessant für uns ist? Oder lassen wir das hier aus? Ich weiß es nicht.
Nein, ich finde, wir sagen das jetzt, wer es bis hier geschafft hat, genau.
Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, genau. Ja. Ein inhaltlicher kleiner Cut. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, schon angedeutet, dass wir gerade ein Buch schreiben. Du hast es auf jeden Fall gesagt. Mhm. Und wir haben ja auch einen Film gemacht, eine Doku über den Star. Das heißt, diese Vogelart ist uns sehr verbunden. Und bei unserem letzten Buch haben wir ja euch alle mit eingebunden. Nicht alle, aber einige von unseren Hörern und Hörerinnen, die haben uns Fotos zugeschickt, Vogelfotos, die quasi einen Teil in unserem Buch ausgemacht haben, was ganz toll ist, weil man dadurch auch zeigt, wie so eine Community sich aufbauen kann und wie doll Vögel verbinden. Und wir haben uns jetzt überlegt, gerade bei dieser Art Vogelart Star etwas Ähnliches zu machen, oder?
Ja, genau. Also du hast es jetzt nicht zu Ende geführt, aber dieses Buch, was wir jetzt schreiben, wird ausschließlich um einen Vogel sich drehen, und zwar den Vogel Star. Und da der Star uns allen bekannt ist, denke ich, auf jeden Fall ein Vogel ist, der in Deutschland weit verbreitet ist und weltweit auch, freuen wir uns und würden gerne dazu animieren. Wir werden das Ganze natürlich auch nochmal schriftlich da, wo es verbreitbar ist, verbreiten. Aber wir wollten gerne mit euch zusammen ein wenig mehr über dieses Tier erfahren und hören, was für Erlebnisse, was für Geschichten, was für die Erlebnisse müssen nicht nur positiv sein übrigens, was ihr so mitgenommen habt und erlebt habt. Und da sind wir total interessiert dran und werden und wollen dazu aufrufen, dass ihr uns oder das mit uns teilt und wir das vielleicht auch in das Buch mit aufnehmen dann.
Genau. Uns haben nämlich so schon immer, erreichen uns sehr viele schöne kleine Zuschriften, wo Menschen schreiben, was gewisse Vögel für sie bedeuten, was Vögel für sie bedeuten. Das haben wir erlebt, als wir den Film gemacht haben. Und ja, wir würden das gerne noch einmal anstoßen und wir würden uns freuen, wenn alle, die Lust haben und und irgendwie eine Beziehung zu dieser Vogelart haben oder ein besonderes Erlebnis, ein doofes Erlebnis, teilt es uns mit. Ihr sollt jetzt bitte keine 15 Seiten schreiben, aber vielleicht eine kurze knappe E-Mail oder wie auch immer, oder?
Ja, oder eine Geschichte, ein Erlebnis, da ist oder ein Bild oder eine Zeichnung oder ein Lied oder egal, was euch in Sinn kommt. Gerne an uns und wir freuen uns über alle Einsendungen.
Genau. Das Schöne an dieser Vogelart ist nämlich, dass sie wirklich fast jeder hat, wenn er mal nachdenkt, die in irgendeiner Weise schon mal gesehen und ein Erlebnis damit mit Sicherheit. Und das möchten wir gerne herausfinden.
Ja.
Genau. So.
Oh Gott, ja.
Wir schreiben die E-Mail-Adresse nochmal in die Beschreibung dieser Folge. Ja. Ich sage sie aber auch nochmal. Vögel@loopfilm mit OU und Loop mit E. Stummes E, loopfilm.de. Die Adresse, wo ihr uns so oder so erreicht. Ja?
Genau, super, 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 super. Gut, dann leite ich jetzt weiter in ein schönes Musikstück, was ich gefunden habe.
Gibt es was zur Mandarinente?
Ja, es gibt tatsächlich viel zur Mandarinente.
Krass.
Wenn ich in die Gut zu Vögeln Playlist reingehe, da habe ich, ich glaube, insgesamt 4 Songs reingelegt. Es sind auch 2 Songs von chinesischen Künstlerinnen cool. Dabei. Die
habe ich so ein bisschen drauf gehofft, ehrlich gesagt.
Ja, die habe ich reingenommen, die werde ich nicht abspielen. Das eins ist mit Gesang, eins ist ohne. Ich würde sagen, das New Mandarin Duck heißt es von Slice ist so ein bisschen traditioneller. Das andere könnte was neuer sein. Macht natürlich total Sinn, dass da Lieder existieren. Es gibt aber auch im europäischen Raum Lieder. Eins heißt auch Mandarin Duck. Das ist von Stin. Das Stin ist ein Hip-Hop-Produzent oder Producer aus Holland, aus Amsterdam. Den kenne ich auch. Kann man mal reinhören. Das ist ohne Musik, ohne Rap, aber ist ein cooler Beat. Und das andere ist von der Gruppe Mandarina Duck. Und die kommt aus der Ukraine.
Und die Band heißt so?
Ja, die Band heißt Mandarina Duck. Die haben ein Album rausgebracht, das heißt Garden Souls in 2016. Eine Gruppe, ich glaube, es sind 3 drei Männer, die sich gefunden haben schon 2008, nachdem sie so ein bisschen experimenteller gearbeitet haben, ist die Musik jetzt so ein bisschen nicht poppiger, aber so ein bisschen mehr für die breite Masse, ist aber echt cool und hat mir sehr gefallen. Und da freue ich mich immer, was ich noch finde durch diesen Podcast. Und genau, das Lied schön. Heißt There's Nothing to Cry About. Fand ich irgendwie passend. Und ich werde das jetzt abspielen von Mandarina Duck und werde mich dann auch abmelden müssen, weil ich ja über Bluetooth verbunden bin, damit man das hört. Sage ich jetzt schon mal. Ah nee, Quatsch, wir haben ja noch nicht gezogen. Können wir auch nicht, weil ich die Dose nicht mit habe.
Dann ziehen wir anders. Das kriegen wir hin. Und ich möchte als Abschiedsgruß noch einmal kurz für alle, die in der Berliner Region leben oder zu Besuch sind und Lust haben, Mandarinenten zu sehen. Das geht übrigens am besten im Schlosspark Charlottenburg. Das habe ich eben vergessen. Das ist gut zu erreichen und dort sind die Mandarinenten gar nicht mal so selten. Oder natürlich in Potsdam, das ist aber weitläufiger. Das wollte ich euch noch sagen, hier als kleinen Beobachtungstipp, als Serviceleistung von uns für euch.
Super, super Serviceleistung. Alright, dann macht es gut. Hier kommt Mandarina Duck aus der Ukraine mit dem Titel There's Nothing to Cry About und viel Spaß und bis ganz bald. Und ciao Philipp, tschüss.
Tschüssi.